ARD.
Schnell Termine beim Facharzt bekommen, wie manche Ärzte das System ausnutzen.
Deutsche Gasspeicher so leer wie lange nicht mehr, müssen wir uns Sorgen machen?
Und EU-Verfahren gegen Shein, was das für Konsequenzen haben kann.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Hallo und guten Morgen sagen Tanja Hausstetter und Philipp Lacomi. Heute ist Mittwoch, der 18. Februar. Schön, dass ihr dabei seid.
Jawohl, guten Morgen. Wahrscheinlich kennt das jeder von uns. Auf Facharzttermine, da müssen wir oft ewig warten, manchmal ja sogar Monate. Und eine Recherche von meinen WDR-Kollegen zeigt jetzt, offenbar nutzen manche Fachärzte diesen Terminmangel aus, um mehr Geld zu kriegen.
Cornelia Bratke hat diese Masche als Patientin selbst erlebt, und zwar als sie beim Facharzt angerufen hat.
Die Sprechstundenhilfe, die sagte dann zu mir, ja, sie könnten einen Termin im Mai bekommen. Sie könnten allerdings auch einen im September bekommen. Wenn Sie den im Mai möchten, dann müssten Sie bei einem Hausarzt anrufen. Und der Hausarzt müsste Ihnen einen Vermittlungsfall, eine Dringlichkeitsbescheinigung ausstellen.
Finde ich, klingt erstmal krass, ne? Und irgendwie auch merkwürdig, denn entweder ist der Fall dringend oder ist es ja nicht, oder?
Ja, dahinter steckt ein System, was sich vor ein paar Jahren ausgedacht wurde von der Bundesregierung. Und zwar gibt es Möglichkeiten für Hausärzte, mit denen sie die Kassenpatienten schneller für Facharzttermine vermitteln können, wenn das denn dringende Fälle sind. Das soll eigentlich zu einer Priorisierung führen.
Zum Ersten sind das sogenannte Dringlichkeitscodes. Die kann der Hausarzt auf die Überweisung zum Facharzt drauf machen. Dann geht's schneller. Und es gibt den Hausarztvermittlungsfall, so nennt sich das. Da macht der Hausarzt gleich direkt für uns einen Termin beim Facharzt aus.
Damit dieses neue System auch umgesetzt wird, gibt es finanzielle Anreize, vor allem für den Facharzt. Der kann je nach Vermittlungsfall Zuschläge von bis zu 200% abrechnen, also sehr, sehr viel, und zwar zusätzlich zum Geld, was er sowieso noch normal bekommt für den Patienten. Und es scheint Fachärzte zu geben, die dieses System ausnutzen.
Ja, weil das Problem ist, immer wieder passiert es, dass Fachärzte ohne medizinische Begründung solche Dringlichkeitscodes oder Vermittlungsfälle verlangen.
Ja, der WDR hat 8000 Hausarztpraxen angeschrieben, etwas über 800 haben sich zurückgemeldet und der absolute Großteil davon sagt, ja, passiert regelmäßig und zwar in allen Bundesländern.
Ja, und die Hausärzte, da ärgern sich viele darüber. Ein Hausarzt aus NRW schreibt uns anonym, Zitat, dem Patienten wird eine unrealistische lange Wartezeit in Aussicht gestellt. Gleichzeitig wird er darauf hingewiesen, dass es natürlich viel schneller geht, wenn er sich einen Hausarztvermittlungsfall besorgt. Haben wir in unserem Beispiel gerade auch gehört. Ja. Ne? Ein Arzt aus Brandenburg nennt das Erpressung.
Ich habe gestern gleich mal eine Stichprobe gemacht. Ich habe nämlich einen Allgemeinarzt in der Familie in Sachsen-Anhalt, ist der niedergelassen und habe ihn angerufen, also A, um dieses ganze System besser zu verstehen. Mhm. Und er hat das dann aber auch berichtet und meinte, in diesem System kommen die Patienten vom Facharzt zurück und drängen dann halt vor allem, zumindest bei ihnen selbst dann auch darauf, dass sie so eine schnellere Form der Überweisung bekommen, obwohl es jetzt vielleicht gar nicht immer so dringend ist. Also er gerät dann irgendwie so auch ein bisschen unter Druck.
Ja, weil für die Patienten geht es ja auch um Monate, ne? Wie wir gerade gehört haben. Ist natürlich total schlimm für diejenigen, die wirklich schnell Hilfe brauchen und dann vielleicht warten müssen, weil alle Termine weg sind. Also klar wollen die Patienten schneller rankommen. Laura Dahlhaus ist ebenfalls Hausärztin und sagt aber, wenn das System so genutzt wird, dann erfüllt es seinen eigentlichen Sinn nicht.
Besonders ärgerlich ist es, wenn der Hausarztvermittlungsfall für Routineuntersuchungen, ja man muss sagen, missbraucht wird. Wenn jetzt aber plötzlich alle dringlich sind, dann kämpfen wieder alle um die gleichen eng begrenzten Termine.
Die Krankenkassen haben allein in einem Jahr für diese Extravergütung für Fachärzte 630 Millionen Euro bezahlt. Die Zahl der Dringlichkeitsabrechnungen explodiert nämlich und dadurch quasi auch diese Extravergütung. Mhm. Der Spitzenverband der gesetzlich Versicherten hält dieses ganze System für gescheitert und sogar der Bundesrechnungshof fordert ein sofortiges Ende dieser Zuschläge.
Mhm. Jetzt mal die andere Seite. Was sagen denn die Fachärzte dazu? Also grundsätzlich ist es so, Fachärzte bekommen, je mehr Patienten sie pro Quartal behandeln, dann pro weiteren Patient irgendwann immer weniger Geld. Das stuft sich so ab quasi. Das kann bei sehr vielen Patienten irgendwann dazu führen, dass man mit jedem weiteren Patienten so gut wie gar nichts mehr zusätzlich verdient.
Der HNO-Arzt Uso Walter aus Duisburg sagt deshalb, mit Hausarztvermittlungsfällen kann man seine Einnahmen nochmal so ein bisschen anheben, um 20% in etwa, sagt er. Diese Extravergütung sei auch nötig, denn ohne sie könne es sein.
Dass Ärzte auch irgendwann sagen, so jetzt habe ich mein Geld verdient und der Rest des Quartals wird sowieso nicht mehr bezahlt, dann war ich eben im Urlaub zum Beispiel. Und dazu kommt, dass natürlich Praxen in bestimmten Bereichen dann gar nicht mehr lukrativ sind, beziehungsweise praktikabel sind praktisch. Und dass dann auch Nachfolger gar nicht gefunden werden für solche Praxen.
Wenn ein Patient durch diese Hausarztvermittlung behandelt wird, dann gibt es aber eben wieder das volle normale Geld für die Behandlung plus eben die Zuschläge, also wirklich mehr als dann im Zweifelsfall vorher war.
Mhm. Trotzdem sagt auch der Facharztverband, wie dringend ein Termin beim Facharzt jetzt wirklich ist, das muss der Hausarzt entscheiden. Bloß haben wir ja gerade gehört, dass die Realität da auch ein bisschen anders aussehen kann. Fachärzte wollen den Zuschlag, Patienten wollen gern schnell rankommen und die Hausärzte, die stecken da irgendwie mittendrin.
Ja. Unsere Kurznachrichten.
Das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat hat es in den letzten Jahren immer wieder in die Schlagzeilen geschafft und beim Chemiekonzern Bayer wahrscheinlich für schlaflose Nächte gesorgt. In den USA hatten nämlich Zehntausende Menschen geklagt. Die sagen, durch den Einsatz von Glyphosat seien sie an Krebs erkrankt. Jetzt hat Bayer einen milliardenschweren Sammelvergleich geschlossen. Heißt, Bayer zahlt in den nächsten Jahren umgerechnet 6,1 Milliarden Euro an Leute, die wegen Glyphosat klagen, wollen damit also diese Klagen beilegen. Bayer erhofft sich dadurch mehr Planungssicherheit. Ein Schuldeingeständnis ist es aber nicht, sagen sie.
Heute ist Aschermittwoch, das bedeutet nicht nur für Karnevalisten, die Party ist vorbei. Offiziell beginnt jetzt damit die Fastenzeit und gleichzeitig startet heute auch der muslimische Fastenmonat Ramadan. Ja, und es fasten inzwischen nicht nur religiöse Menschen. Laut einer aktuellen Umfrage halten mehr als 70% Fasten aus gesundheitlichen Gründen für sinnvoll.
Und noch gute Nachrichten aus dem Sport. Bobsport bleibt unser Ding. Bei den Olympischen Winterspielen haben die deutschen Zweierbobfahrer alle drei Medaillen gewonnen. Gold ging an Johannes Lochner und Georg Fleischhauer. Im Biathlon sah es etwas anders aus. Da hat die Staffel der Männer die erhoffte Medaille verpasst. Das deutsche Biathlon-Team landete auf Platz 4.
Die Gasspeicher in Deutschland, die sind so leer wie seit 10 Jahren nicht mehr. Diese Schlagzeile geht gerade in den Medien rum und macht vielleicht den einen oder anderen von euch auch Sorgen. Es will ja niemand in der Kälte sitzen müssen jetzt. Ne? Ja. Deswegen gucken wir uns die Lage jetzt mal genauer an.
Es gibt rund 40 Gasspeicher bei uns, aus denen im Winter unser Gas kommt, denn im Winter wird in der Regel mehr Gas verbraucht, als geliefert wird. Und diese Speicher waren Anfang der Woche noch zu rund 24% gefüllt. Zum Vergleich, im langjährigen Durchschnitt waren Mitte Februar die Speicher sonst eher so etwa doppelt so voll. Und noch bleibt der Winter ja wahrscheinlich eine Weile. Da werden wir also wahrscheinlich noch einiges an Gas brauchen.
Ja, erste Frage war für mich, warum sind die Gasspeicher denn überhaupt so leer? Dafür gibt es viele Gründe. Die zwei wichtigsten sind erstens, es ist ein relativ kalter Winter. Gerade im Norden und Osten von Deutschland gab es ja dieses Jahr schon über Wochen richtig Frost. Da wird also generell einfach mehr geheizt. Und zweitens liegt es daran, wie die Speicher gefüllt werden. Und da müssen wir jetzt mal kurz ein bisschen ausholen.
Das passiert normalerweise im Sommer, wenn wenig Gas verbraucht wird. Die neue Bundesregierung mit Wirtschaftsministerin Katharina Reiche von der CDU hat sich im letzten Sommer aber entschieden, dass die Politik nicht mehr in den Markt eingreift. Also sie lässt die Gasspeicher nicht vorsorglich irgendwie auffüllen, auch wenn die nicht so voll sind, wie sie vielleicht sein sollten. Das war bei der alten Bundesregierung mit dem grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck anders. Die hat auch bei hohen Preisen im Sommer die Speicher füllen lassen, um eben auf Nummer sicher zu gehen.
Reiche setzt stattdessen darauf, dass der Markt sich selbst reguliert. Also durch Unternehmen, die für den Einkauf von Gas und die Gasspeicher verantwortlich sind. Diese Gashändler verdienen ihr Geld damit, dass sie im Sommer günstiges Gas kaufen, um es im Winter dann mit Profit weiter zu verkaufen.
Das sind aber private Unternehmen und die gucken natürlich auch darauf, dass es sich wirtschaftlich für sie lohnt, wenn sie was einkaufen. Seit Deutschland kein billiges Gas mehr aus Russland bekommt, sind die Gaspreise im Sommer nicht mehr günstiger als im Winter, manchmal sogar teurer. Der Markt steht Kopf, sagen Experten, und das habe dazu geführt, dass es sich für die ganzen Firmen nicht gelohnt hat, im Sommer teures Gas zu kaufen, um die Speicher voll zu machen.
Ja, und die Bundesregierung hat auch nicht eingegriffen, weil die ja sagt, ach, das regelt sich von alleine. Und dafür muss Katharina Reiche als Wirtschaftsministerin auch viel Kritik einstecken, zum Beispiel von den Grünen, ne, aber auch aus den eigenen Reihen von CDU und CSU. Die sagen, Zitat, bei der Versorgungssicherheit muss auf Nummer sicher gegangen werden.
Gestern Abend musste sich Reiche vor dem Wirtschaftsausschuss des Bundestages erklären zu dieser ganzen Sache. Aber auch da ist sie dabei geblieben. Sie sieht keinen Grund dafür, dass der Staat irgendwie eingreifen muss. Das sei nicht nötig. Einige Experten sagen zwar, dass es eng werden könnte in den nächsten Wochen, wenn es weiter so kalt bleibt. Aber wie gerade gehört, Bundesregierung gibt Entwarnung und auch die Bundesnetzagentur sagt, Versorgung ist gesichert.
Ja, und wenn die Lage doch kritisch wird, könnte Deutschland versuchen, noch mehr Gas über Pipelines aus Norwegen zum Beispiel zu bekommen. Da kommt gerade eh das meiste Gas für Deutschland her. Oder man könnte mehr Flüssiggas von den USA einkaufen. Energieexperten warnen aber davor, dass Deutschland sich da abhängig macht von den USA, weil dann sind wir ja möglicherweise wieder erpressbar, ne?
zusammengefasst können wir sagen, dass Gas wirklich rationiert werden muss, also Unternehmen ihre Produktion zum Beispiel runterfahren müssen oder schlimmstenfalls auch bei uns die Heizung kalt bleiben, ist laut Experten eher unwahrscheinlich. Die Frage, die sich jetzt aber natürlich stellt, ist, wenn die Speicher jetzt nach diesem Winter so gut wie leer sind, wie kriegen wir sie dann im Sommer für den nächsten Winter wieder voll genug mit der aktuellen Strategie, die wir fahren? Vielleicht habt ihr schon mal beim chinesischen Online-Händler Shein bestellt oder kennt zumindest so ein bisschen die Angebote. Gegen die gibt es jetzt ziemlich große Ermittlungen und zwar von der EU-Kommission. Diesmal geht es nicht um schlechte Qualität oder Schadstoff in der Kleidung, das hatten wir irgendwie schon ein paar Mal gehört, ja, sondern die Vorwürfe sind diesmal noch schärfer. Unter anderem soll Shein kinderähnliche Sexpuppen verkauft haben und das ist nur einer von vielen Punkten.
Ja, da habe ich so ein Beispiel gesehen. Sieht wirklich komplett nach Kind aus. Mhm. Erschreckend. Deswegen gibt es jetzt ein offizielles Verfahren gegen Shein. Das ist seit gestern bekannt und der Vorwurf ist, die Plattform bietet immer wieder auch illegale und gefährliche Produkte an. Also neben diesen Sexpuppen mit kindlichen Zügen, die wurden zum Beispiel in Frankreich verkauft, geht es unter anderem um Waffen und um nicht zugelassene Medikamente im Sortiment.
Obwohl Shein diese Artikel nach öffentlicher Kritik entfernt hat, stellt die EU-Kommission jetzt so ein bisschen die Systemfrage, wie kann es denn sein, dass ein Unternehmen mit 145 Millionen Nutzern in der EU so nachlässig die Artikel prüft? Beziehungsweise stellt die EU die Frage, nimmt Shein das vielleicht sogar für den schnellen Profit billigend in Kauf, was da auf der Plattform los ist?
Und diese ganzen Ermittlungen, die die EU jetzt startet, könnten dazu führen, dass Shein massive Geldstrafen zahlen muss. Und zwar reden wir da von bis zu 6% des weltweiten Jahresumsatzes. Also da handelt es sich dann gleich mal um ein paar Milliarden Euro, um die es da geht, wenn die Verstöße auch belegt werden, ne?
Rechtliche Basis ist da übrigens der Digital Services Act der Europäischen Union. Da sind sehr klare Regeln für große Plattformen wie Instagram, Amazon oder eben auch Shein formuliert. Ein weiterer Punkt der Ermittlungen gegen Shein ist übrigens auch noch das süchtig machende Design der App, mit dem Shein vor allem junge Menschen so an den Bildschirm fesselt.
Ja, so jung bin ich jetzt nicht mehr, aber für mich hat es auch überall geblinkt. Ich habe mir das mal angeguckt, ne? Da gibt es überall Timer, Glücksräder, du hast so Punktebelohnungen, ständig irgendwelche psychologischen Reize, die den Belohnungseffekt im Gehirn triggern. Also da willst du so automatisch mitmachen. Also es ist eine sehr aggressive Verkaufstaktik, die da haben. Unser Belohnungseffekt im Gehirn wird also dauernd getriggert, wenn du da mal drauf gehst.
Ja, das kann manipulativ wirken, gerade für junge Menschen. Besonders wenn man jetzt da so ein Glücksrad dreht, fühle ich mich direkt motiviert. Du hast gerade gesagt, da jetzt irgendwie mitzumachen, die Angebote zu jagen. Die EU wirft Shein vor, die Gefahren für die Nutzer auch absichtlich kleinzureden oder einfach zu ignorieren.
Außerdem ist Shein ja darüber hinaus schon länger in der Kritik dafür, dass sie minderwertige Materialien verwenden. Die erfüllen europäische Standards auch nicht. Und dafür, dass sie den Handel aus Deutschland durch ihre Kampfpreise auch aus dem Markt drängen. Ne? Also all das wirft man Shein ja auch schon länger vor.
Da gibt es übrigens auch noch eine relativ heftige Zahl dazu. Täglich erreichen rund 400.000 Pakete von Anbietern wie Shein und Temu den deutschen Markt. Also es sind längst keine kleinen Plattformen mehr, sondern die nehmen echt den Wettbewerb mit den ganz Großen wie Zalando, Amazon und so auf. Umso mehr will die EU jetzt mit diesen Ermittlungen Shein dazu auffordern, eben mehr nach den europäischen Regeln zu spielen. Am Flughafen in Stuttgart hat es jetzt großen Wirbel gegeben. Da ist ein unbekanntes Flugobjekt über das Rollfeld geflogen, am Terminal vorbei, verfolgt von der Bundespolizei, die natürlich gerade besonders wachsam ist, Stichwort Drohnen. Und dann landet dieses Flugobjekt bei den parkenden Schneeräumfahrzeugen.
Ja, ich habe direkt Kino im Kopf. Und was war das dann für ein Ding? Ein Luftballon mit der pinkfarbenen Aufschrift Sandra wird 50. Und da baumelte dann so eine Postkarte dran mit der Adresse von Sandra. Und tatsächlich, das finde ich ja irgendwie cool, hat Sandra jetzt eine Karte der Bundespolizei im Briefkasten. Und die haben ihr erstmal gesagt, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
Ja, tatsächlich süß. Auch nicht ironisch gemeint. Sie bekommt nämlich keine Strafe, denn dass dieser Luftballon ausgerechnet am Stuttgarter Flughafen runtergekommen ist, hätte sie vermutlich eher nicht gedacht und nicht antizipieren können. Gestartet ist er am Sonntag, nämlich satte 200 Kilometer entfernt in Bad Kreuznach.
Ja, der kannte sein Ziel, ne? Die Bundespolizei weist aber in dem Zusammenhang trotzdem nochmal darauf hin, dass Luftballons in der Nähe von einem Flughafen nicht gestartet werden dürfen. Dann kann es nämlich doch eine Strafe geben, weil es könnte ja dann zu Unfällen kommen.
Genau, kann dann irgendwie in die Turbinen fliegen und so. Ich habe irgendwie noch nie drüber nachgedacht, wo diese Luftballons verenden nach einem langen Flug, ehrlich gesagt.
Stimmt, ich auch noch nicht. Aber diesmal ist es ja schön und gut ausgegangen.
Ja, zum Glück.
Euch jetzt noch einen schönen Mittwoch, kommt gut durch und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut.
Bis dahin, ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.